Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Malte Hennig im Studio. Guten Abend. Nicht alle sehen es als Tatsache an, doch es gibt viele wissenschaftliche Erkenntnisse und Hinweise darauf, dass sich das Weltklima erwärmt, und zwar mit Folgen für Menschen und Natur. Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft, das ist eine Kapitelüberschrift im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Die 30 Seiten dazu sind wohl auch eine Reaktion auf den Klimawandel oder die Klimakrise, wie er von manchen bezeichnet wird. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, hat heute eine erste Bilanz gezogen zu den Klimazielen und Klimaschutzmaßnahmen der deutschen Politik. Wie die ausfällt und was Robert Habeck plant, dazu aus unserem Hauptstadtstudio Jörg Münchenberg.
Mit einer ernüchternden Bilanz hat Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen heute die Herausforderungen für die künftige Klimapolitik skizziert. Denn Deutschland wird auch unter der Ampelkoalition die selbstgesteckten CO2-Reduktionsziele erst einmal deutlich verfehlen. So sei etwa 2021 mit einem Anstieg der Emissionen um 4% zu rechnen, nachdem es noch im Corona-Jahr 2020 durch Sondereffekte gelungen war, das 40% Minderungsziel zu erreichen.
Wir starten nicht auf der Ziellinie, sondern mit einem gehörigen Rückstand. Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen.
Deutschland hat sich vorgenommen, bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um 65% im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. 2045 soll dann die Klimaneutralität erreicht werden. Eine gigantische Aufgabe, so der Wirtschaftsminister heute, was auch folgender Vergleich auf der Zeitachse bei den bisherigen und künftigen CO2-Einsparungen verdeutlicht.
Also 30 Jahre gut 40%, 8 Jahre, um dann das Doppelte nochmal zu machen. Dabei sind bisher in den Berechnungen die steigenden Strombedarfe nicht eingepreist worden.
Denn für die Klimawende wird deutlich mehr Strom benötigt. Für die Wasserstofferzeugung, den geplanten Ausbau der Wärmepumpen und auch der E-Mobilität. Die Ampelkoalition will deshalb den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv vorantreiben, auf 80% bis 2030 und deshalb auch das Tempo merklich erhöhen. Weshalb schon um Ostern herum ein erstes Maßnahmenpaket aufgelegt und noch bis zur Sommerpause parlamentarisch verabschiedet werden soll. Ein zweites Maßnahmenpaket könnte dann noch in der zweiten Jahreshälfte beschlossen werden, so der Wirtschaftsminister.
Das ist die Neuaufstellung des EEG. Noch dann im Osterpaket. Wir werden zweitens ein Solarbeschleunigungspaket auf den Weg bringen, sodass Dinge wie großzügigere Nutzung von Mieterstrom, aber auch die Solarpflicht, neue Flächen für Freiflächen-PV und bessere Fördersätze dort vereinbart werden. Wir werden drittens dann die Maßnahmen ergreifen, die genehmigte Flächen für Windkraftanlagen hoffentlich schneller zu einer Bebauung führen können.
Streit ist dabei vorprogrammiert, gerade beim geplanten Ausbau der Windenergie. Zumal der Minister vorab angekündigt hatte, die strengen wie umstrittenen Abstandsregeln in Bayern zwischen Wohnhäusern und Windkraftanlagen kippen zu wollen, was bei der bayerischen Landesregierung umgehend für scharfe Kritik gesorgt hat. Insgesamt aber fielen die Reaktionen eher positiv aus. Auf die anspruchsvollen Reduktionsziele der letzten Bundesregierung folgten jetzt auch anspruchsvolle Maßnahmen, so das Umweltbundesamt. Beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland hieß es dagegen, die Maßnahmen reichten insgesamt noch nicht aus. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft wiederum meinte, die Schwerpunkte würden richtig gesetzt und Lob kam selbst von einigen Wirtschaftsverbänden, verbunden jedoch auch mit der Forderung, Unternehmen von staatlichen Energieabgaben weiter zu entlasten.
Über die Pläne von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck habe ich vor der Sendung mit Simon Müller gesprochen. Er ist Direktor für Deutschland von Agora Energiewende, ein Denk- und Politiklabor zu Klima- und Energiezielen, wie es sich selbst online beschreibt. Als erstes habe ich Simon Müller gefragt, wie er die Pläne einschätzt, die Robert Habeck heute vorgestellt hat.
Also die Pläne, die heute vorgestellt wurden, orientieren sich im Wesentlichen an den Vereinbarungen des Koalitionsvertrags. Und dann werden eine Reihe prioritärer Maßnahmen herausgegriffen, die jetzt entweder noch zu Ostern oder andernfalls zum Sommer umgesetzt werden sollen. Und die Maßnahmen, die hier für die schnelle Umsetzung ausgesucht worden sind, erheben noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich würde schon sagen, dass das ein ambitioniertes Paket ist, was sich hier findet. Und insgesamt muss man sagen, das gesamte Dokument hebt wirklich die Latte ziemlich hoch für die Umsetzung. Das ist durchaus auch gewollt. Um nur eine Sache herauszugreifen, der Anstieg des erneuerbaren Ausbaus, der erreicht Ende der 20er Jahre ein Zielniveau von über 30 Gigawatt pro Jahr. Also ein Gigawatt entspricht in etwa der Kapazität eines Kernkraftwerks. Das ist sehr, sehr ambitioniert und das ist in dieser Form wirklich absolut neu.
Und ist es zu ambitioniert, wenn Sie sagen, die Latte liegt sehr hoch?
Ich denke, es ist ziemlich genau da, wo man sagen würde, wenn wirklich alle Zahnräder ineinander greifen, wenn jetzt alle Ministerien gut zusammenarbeiten, wenn auch von Brüssel im richtigen Moment grünes Licht kommt für die gesetzlichen Änderungen, die gemacht werden müssen, wenn auch die Bundesländer mitmachen, ja, dann ist es möglich. Aber es ist eben nicht viel Platz, dass Dinge schiefgehen können. Aber ich glaube, es ist genau auch dieses hohe Ambitionsniveau, was wir einfach brauchen, um auf Zielkurs zu kommen. Agora Energiewende hat ja zu Beginn des Jahres unsere Jahresbilanz für das Jahr 2021 vorgelegt. Und darin analysieren wir, wie es im letzten Jahr ausgesehen hat mit dem Stand der Energiewende. Und wir stellen fest, es gibt einen sehr starken Gegensatz. Wir haben auf der einen Seite den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und ambitioniertere Klimaziele, die Reduktion um 65% bis 2030, Klimaneutralität bis 2045, also eine höhere Ambition. Gleichzeitig steigen die Emissionen anstatt zu fallen. Die Erneuerbaren gehen zum ersten Mal überhaupt wirklich merklich zurück. Das heißt, hier ist klar, die Ziele sind in akuter Gefahr. Und da brauchen wir eben genau ein solches ambitioniertes und umfassendes Maßnahmenpaket.
Das heißt, Sie sind zufrieden mit dem, was Robert Habeck da heute vorgestellt hat?
Im Großen und Ganzen würde ich das bestätigen. Die Frage ist jetzt, wie sieht es aus, wenn die einzelnen Punkte, die ja hier nur kurz zusammengefasst oder angesprochen sind, jetzt in die Umsetzung gehen? Und da muss wirklich darauf geachtet werden, dass Kurs gehalten wird. Und nochmal, das ist eine Aufgabe, die natürlich ressortübergreifend nur geleistet werden kann. Und von daher ist jetzt die Frage, wie sich auch andere Ministerien gewissermaßen beteiligen, daran das umzusetzen. Aber klar ist, jetzt hat erstmal das federführende Ministerium hier deutlich vorgelegt.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, bei der Umsetzung müssen jetzt viele Zahnräder ineinander greifen. Wo glauben Sie denn, könnte es besonders haken bei der Umsetzung?
Ich denke, ein Thema, was wirklich absolut zentral ist, aber auch wirklich nicht einfach, ist, dass genügend Flächen für Onshore-Wind zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen 2% der Landesfläche insgesamt für Windenergie an Land. Und im Moment haben wir weniger als die Hälfte. Die Windenergie ist in vielen Fällen eingezingelt oder umzingelt von einer, ja manchmal muss man es wirklich Verhinderungsplanung nennen. Das heißt, dass im Grunde genommen die möglichen Flächen zurückgestuft werden, beispielsweise durch sehr hohe Abstandsregelungen. Das betrifft Wohnbebauung, aber manchmal auch beispielsweise Drehfunkfeuer oder bestimmte Gebiete, die die Bundeswehr für sich in Anspruch nimmt. Und hier jetzt hinzugehen und gemeinsam mit den Ländern eine Lösung zu finden, wie man diese 2% tatsächlich schafft, aber eben auch diese sehr schnell umsetzbaren Maßnahmen über die Flugsicherung, über die Bundeswehr wirklich aufs Gleis zu bekommen, das ist ausgesprochen wichtig, aber da hat Habeck ja auch schon angekündigt, dass er in den Dialog treten will mit den Ländern. Und da müssen wir jetzt schauen, wie sich dieser Dialog dann tatsächlich vollziehen wird.
Hätten Sie Tipps für Robert Habeck für diesen Dialog, wie er die Maßnahmen in den Ländern umsetzen kann?
Also Tipps möchte ich hier keine geben, aber ich glaube, es ist sehr klar geworden, dass es eine wirkliche Priorität ist und dass es auch in angemessenem Umfang berücksichtigt ist. Ich denke, es gibt da natürlich einen Joker, den er in der Hand hält. Und zwar ist es möglich, auch über eine Änderung im Baugesetzbuch, das ist explizit im Koalitionsvertrag festgehalten, auch ein Bundesgesetz zu nehmen, was diese Flächen mit freigeben kann. Aber hier ist ganz klar, er sucht den Weg des Dialogs und langfristig ist es natürlich auch sehr wichtig, dass die Länder mitziehen.
Wo besteht in Ihrer Meinung nach noch Bedarf weiter zu konkretisieren im Ausbau, in der Umsetzung? Gibt es da Punkte, die Ihnen einfallen?
Also ich denke, der Bereich Stromsektor ist wirklich umfassend gewürdigt in dem Dokument und man sieht auch, dass viele Maßnahmen hinterlegt sind. Gerade auf die Solarenergie wird sehr kurzfristig auch gesetzt, meines Erachtens auch zu Recht mit dem Solarbeschleunigungspaket, weil die Solarenergie kann schneller reagieren als der Wind.
Und es wird auch auf Gaskraftwerke gesetzt. Hat Sie das überrascht?
Das muss man jetzt vom Kontext her folgendermaßen einordnen. Wir haben auf der einen Seite den Ausbau der Erneuerbaren, die die Energiemenge zur Verfügung stellen müssen, die wir an grüner Energie brauchen. Gleichzeitig müssen wir natürlich die Versorgungssicherheit gewährleisten vor dem Hintergrund vor allen Dingen des jetzt anstehenden Kohleausstiegs bis 2030. Die Vollendung des Atomausstiegs steht natürlich auch noch an, aber die Kapazitäten, die dort vom Netz gehen, sind eigentlich nicht mehr so signifikant. Das heißt, um den beschleunigten Kohleausstieg gut hinzubekommen, brauchen wir natürlich die gesicherte Leistung und auch langfristig brauchen wir Kraftwerke, die flexibel einsetzbar sind und langfristig müssen die mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Worum es jetzt geht, ist, diese Kraftwerke schon heute zu bauen. Aber wir haben eine Lücke, eine zeitliche Lücke, in der eben dieser grüne Wasserstoff noch nicht zur Verfügung steht. Und die muss dann auch mit fossilem Gas geschlossen werden. Das ist aber, wenn wir uns angucken, wie ein Transformationspfad aussieht, tatsächlich der Weg, der gangbar ist. Entscheidend ist, dass jetzt schnellstmöglich grüner Wasserstoff auch tatsächlich kommt. Das ist im Papier aber tatsächlich auch vermerkt.
Wenn Kritik ausgesprochen wird an Klimaschutzmaßnahmen, dann geht es immer auch um den Punkt der sozialen Verträglichkeit dieser Maßnahmen, weil die oft teuer sind und sich vielleicht nicht jede und jeder leisten kann. Glauben Sie, das wird klappen, dass das Ganze sozialverträglich umgesetzt wird?
Die größten Sorgen in Bezug auf die sozialen Verwerfungen mache ich mir derzeit tatsächlich aufgrund der fossilen Energiepreise, die sich ja zeitweise mehr als verzehnfacht haben, wenn man auf fossiles Gas schaut. Und die Leute, die im Moment einen neuen Stromversorger, einen neuen Gasversorger suchen, die merken das ganz unmittelbar. Die Preise sind massiv gestiegen und hier muss man kurzfristig gegensteuern, weil das sonst fälschlicherweise der Transformation auch zugeschrieben werden könnte. Langfristig muss gute Sozialpolitik mit Klimapolitik eng verzahnt werden, sodass beispielsweise Einnahmen aus dem CO2-Preis dann auch so zurückverteilt werden, dass am Ende unterm Strich geringere Einkommen positiv dastehen. Ich glaube, das ist eine laufende Aufgabe, die wird über die Legislaturperiode noch größer werden. Akut haben wir es aber mit einem Problem zu tun, was sozialpolitisch abgefedert werden muss, beispielsweise durch Wohngelderhöhungen, Anpassungen anderer sozialpolitischer Maßnahmen und auch durch den steigenden Mindestlohn, weil fossile Energien im Moment ausgesprochen teuer sind.
Simon Müller von Agora Energiewende war das. Für viele Fachleute ist sie ein entscheidendes Mittel, die Corona-Pandemie den Umständen entsprechend in den Griff zu bekommen, die Impfung gegen Covid-19. Laut Meldungen, die das RKI zusammenfasst, haben inzwischen rund 72% der Gesamtbevölkerung in Deutschland zwei solcher Impfungen erhalten, über 43% eine dritte. Für Politikerinnen und Politiker und auch ExpertInnen sollen es noch mehr werden, um Gefahren des Virus einzudämmen. Diskutiert wird dazu die Einführung einer Impfpflicht. Erste Eckpunkte für einen Gesetzesentwurf dazu soll es laut SPD-Fraktionschef Mützenich in zwei Wochen geben. Paul Vorreiter fasst unterschiedliche Positionen in der Bundespolitik zur möglichen Impfpflicht zusammen.
Die Union setzt auf Angriff beim Thema allgemeine Impfpflicht, die schon bald die bislang beschlossene einrichtungsbezogene ergänzen könnte und die vom Bundestag zunächst begründet werden will.
Inwieweit man diese Impfpflicht jetzt so ausweitet, da sind viele Fragen zu beantworten. Wir haben auch viele Fragen, die als Grundlage dafür dienen. Gesundheitspolitische Fragen, epidemiologische Fragen, ethische Fragen, verfassungsrechtliche Fragen an die Bundesregierung gestellt. Die haben ein paar tausend Leute, um diese Fragen zu beantworten und dementsprechend warten wir da drauf.
So Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Gleichzeitig gab er zu, dass sich auch innerhalb seiner Fraktion die Meinungen noch formierten. Helfen sollte dabei auch ein Austausch der Abgeordneten mit Expertinnen und Experten.
Wenn man in eine Impfpflicht hineingeht, dann ist das eine Sache, die einen breiten demokratischen Konsens braucht. und nicht eine Situation, wo man dann 4 Gruppenanträge hat und ein Gruppenantrag sich dann irgendwo knapp durchsetzt, weil das muss von allen demokratischen Parteien dann auch mitgetragen werden. Und deswegen ist es wichtig, dass die regierungstragenden Fraktionen schnell Gespräche mit uns aufnehmen. Wir sind dazu bereit.
Für Irritationen sorgten heute widersprüchliche Informationen, wonach die Union einen eigenen Antrag zur Impfpflicht vorlegen würde. Der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frey hatte das zurückgewiesen und kassierte damit anderslautende Äußerungen des CSU-Gesundheitspolitikers Stefan Pilsinger.
Ich bin auch sehr dankbar, dass nach einer gewissen Verwirrung heute Morgen die CDU-CSU zumindest klargestellt hat, dass sie auch den Abgeordneten ihrer Fraktion die Möglichkeit gibt, eben auch Gruppenanträgen sich anzuschließen, was ja einige bereits getan haben.
So SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Auch Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge streckte die Hand in Richtung der Unionsabgeordneten aus.
Wir möchten am Ende breite parlamentarische Mehrheiten haben für diese Impfpflicht. Dazu laden wir auch die demokratischen Oppositionsfraktionen ein.
Der erste Antrag in der Debatte war um eine Gruppe von FDP-Abgeordneten entstanden, die sich gegen eine allgemeine Impfpflicht aussprechen. AfD-Co-Fraktionschef Tino Chrupalla kündigte heute zudem einen eigenen AfD-Antrag gegen die Impfpflicht an. Auch wird ein Vorschlag für eine altersbezogene Impfpflicht rund um den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann erwartet. Eine allgemeine verpflichtende Impfaufklärung könnte in eine altersbezogene Impfpflicht münden, falls sich die Impfquote dadurch nicht erhöhen ließe. In diesem Monat noch ist eine Orientierungsdebatte vorgesehen. Die soll dazu dienen, das Meinungsbild des Bundestages abzubilden und eine tiefergehendere Debatte einzuläuten. Für den Zeitpunkt der Orientierungsdebatte kündigte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich an.
Werden wir von Abgeordneten, die meiner Fraktion angehören, dann auch erste Eckpunkte für einen Gesetzentwurf vorlegen und damit auch gleichzeitig eine Richtung geben für einen Gruppenantrag von Abgeordneten, wo ich dann auch viele andere Fraktionen einlade, nämlich eine Impfpflicht einzuführen.
Ob damit eine Entscheidung bis März, wie von Bundeskanzler Olaf Scholz in Aussicht gestellt, noch machbar scheint, dazu gibt es eher verhaltene Äußerungen, sowie die von FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
Insofern meine ich, dass sicherlich das Ziel sein sollte, im ersten Quartal die Debatte gut zu fixieren. Ich äußere mich jetzt trotzdem nicht zu einer bestimmten Sitzungswoche.
Dürr warnte in diesem Zusammenhang auch davor, voreilige Entscheidungen auf Grundlage unvollständiger Erkenntnisse zu treffen.
Über 114.000 Menschen sind laut dem Robert-Koch-Institut seit Februar 2020 in Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben. Im Vergleich zu gestern 322 weitere. Wie viele Sterbefälle es insgesamt in Deutschland im vergangenen Jahr gegeben hat, dazu hat das Statistische Bundesamt Zahlen veröffentlicht. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang auch nach einer möglichen Übersterblichkeit durch die Corona-Pandemie gefragt. Volker Fintamer hat Einzelheiten dazu.
Im vergangenen Dezember sind in Deutschland nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes mit knapp über 100.000 Todesfällen 22% mehr Menschen gestorben als im Mittelwert der vergangenen 4 Jahre. Auch im November lag diese Zahl 21% über dem Durchschnitt der vergangenen 4 Jahre. Und selbst im Jahresvergleich wurden mit knapp über 1 Million Todesfällen ein neuer Höchstwert erreicht. Diese Marke wurde in Deutschland in seinen heutigen Grenzen zuletzt im Nachkriegsjahr 1946 überschritten, erklären die Statistiker in Wiesbaden. Während damals schwierige Lebensverhältnisse die hohen Sterbefallzahlen erklärten, liegen die Zahlen heutzutage hauptsächlich aufgrund der größeren Bevölkerung und des höheren Anteils älterer Menschen in dieser Größenordnung. Dazu kommt Corona. Im Vergleich zum ersten Corona-Jahr 2020 sind die Sterbefallzahlen 2021 um 3% oder 31.327 Fälle gestiegen. Die Alterung der Bevölkerung erkläre diesen weiteren Anstieg aber nur zum Teil. Denn aufgrund des zunehmenden Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung wird seit etwa 20 Jahren mit einer jährlich steigenden Zahl der Sterbefälle in Deutschland gerechnet. Gleichzeitig stieg aber auch die Lebenserwartung vor Beginn der Corona-Pandemie immer weiter an. Beide Faktoren führten zu nur einem geringen Anstieg der Sterbefallzahlen vor Beginn der Pandemie, jährlich um durchschnittlich 1-2%. Das ist der Effekt einer alternden Gesellschaft. Mit dem Einsetzen der Pandemie änderte sich das jedoch. Bereits 2020 musste ein Anstieg um 5% gegenüber 2019 verzeichnet werden. Im vergangenen Jahr stieg sie nach den noch vorläufigen Zahlen der Statistiker erneut um 3%. Dabei ist die im vergangenen Jahr weitgehend ausgebliebene Grippewelle bereits berücksichtigt.
Eine zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier, die ist sehr wahrscheinlich. Nachdem die Grünen ihre Unterstützung für eine Wiederwahl des Bundespräsidenten bekannt gegeben hatten, hat sich auch die Unionsfraktion für eine zweite Amtszeit von Steinmeier ausgesprochen. Zuvor hatte es noch Überlegungen von CDU und CSU gegeben, eine eigene Kandidatin oder einen eigenen Kandidaten zur Wahl aufzustellen. Ganz ohne Konkurrenz wird Steinmeier aber nun nicht zur Wahl stehen. Die Linkspartei stellt auch einen Kandidaten auf. Johannes Kuhn berichtet wen.
Gerhard Trabert steht mit der Führung der Linken auf der Fraktionsebene des Bundestags und betont noch einmal, dass er keine klassische Gegenkandidatur verfolgt.
Ich führe keine Kandidatur gegen Herrn Steinmeier, sondern für von Armut betroffene Menschen.
Sie nennen Trabert den Mainzer Sozialmediziner, den Arzt der Armen. Mehrmals die Woche fährt er mit seinem Obdachlosenmobil durch Mainz, um Wohnungslose medizinisch zu versorgen. Für seinen Einsatz hat er schon vor vielen Jahren das Bundesverdienstkreuz erhalten. Was er täglich sehe, könne ihn nicht kalt lassen, so der Arzt.
Wenn Sie miterleben müssen, wie viele Menschen nicht krankenversichert sind und keinen Zugang mehr zu unserem Versorgungssystem haben, wie verlassen Sie sich vorkommen? Und genau das möchte ich mit meiner Kandidatur eben in den Fokus einer öffentlichen und einer politischen Debatte wieder einbringen.
Sagt Trabert, der im Wahlkampf Themen wie Armut, aber auch die Flüchtlingspolitik vermisst hat. Auch hier spricht er aus Erfahrung. Von Bosnien bis Afghanistan hat Trabert in Flüchtlingslagern geholfen, war aber auch mit der Seenotrettung im Mittelmeer unterwegs.
Und ich kann Ihnen sagen, niemand kann durch ein Bild, durch einen Film ermessen, was es bedeutet, Menschen aus dem Wasser zu ziehen, kurz vor dem Ertrinken. Und das lässt Deutschland, das lässt Europa zu.
Die Linke hofft bei der Bundesversammlung auf mehr als die 71 Stimmen, die man selber einbringt. Und erinnert dabei daran, dass Trabert bei der Bundestagswahl als parteiloser Direktkandidat immerhin 12% für die Linke geholt hat. Das beste Erststimmenergebnis in Westdeutschland. Auch sonst verkörpere der 65-Jährige alles, für das die Linke kämpfe. Und noch viel mehr, so Parteichefin Susanne Hennig-Welsow.
Du bist einer derjenigen Menschen, die man glaubt, dass es sie nicht mehr gibt. Ein Mensch, der sich um andere kümmert, selbstlos und bescheiden. Und all das, was du leistest, all das, was du mitbringst, was du an Werten mitbringst, bedeutet natürlich für uns in der Politik auch, dass wir auch mit dir sehen, welche Lücken unser gesellschaftliches System hat.
Mit einem Einzug in Schloss Bellevue rechne er natürlich nicht, so Trabert. Aber wenn, dann wolle er den Kontakt zu den Menschen am Rande der Gesellschaft nicht verlieren.
Ich habe gesagt, vielleicht kann ja auch mal ein Bundespräsident alle 2 Wochen einmal mit dem Arztmobil weiter unterwegs sein. Warum eigentlich nicht? Die Nähe zu erhalten zu Menschen am Rande unserer Gesellschaft. Warum muss da immer so eine Distanz sein?
Realistisch ist dieses Szenario bekanntlich nicht.
Um 23.32 Uhr kommen wir zu Themen des Tages in Kürze. Der Kinderbuchautor Ali Mitgutsch ist tot. Irene Essmann berichtet, wofür er berühmt war.
Weltberühmt machten Ali Mitgutsch seine Wimmelbücher. Ein Bilderbuchgenre, das der Münchner Zeichner in den 1960er Jahren erfand. 1969 bekam er dafür den Deutschen Jugendbuchpreis. Die Wimmelbücher wurden seitdem millionenfach verkauft. Und das fast überall auf der Welt. Geboren wird der Autor und Zeichner am 21. August 1935 in München als Alfons Mitgutsch. Seine Kindheit ist geprägt vom Krieg. Der ältere Bruder fällt in Russland. Die Familie muss München zeitweise verlassen. Und nach ihrer Rückkehr leidet die einst gutbürgerliche Bäckersfamilie an Hunger. Und so flüchtet sich der kleine Ali in seine Fantasie, einer Fantasie, die er mit seinen bunten Bildern, auf denen so vieles gleichzeitig zu passieren scheint, auch an die Kinder späterer Generationen weitergeben will. Als Fenster in eine eigene Welt bezeichnete Mitgutsch selbst seine Zeichnungen, die vielen kleinen Bildergeschichten, die geprägt sind von Humor, und sie eröffnen dem Betrachter die Möglichkeit, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Eine demokratische Perspektive auf das, was ihn umgibt, sagt ihm deshalb die Leiterin der Internationalen Jugendbibliothek in München, Christiane Rabe, nach. Mitgutsch, der seiner Geburtsstadt München trotz seiner Reisefreudigkeit immer treu geblieben ist, engagierte sich jahrzehntelang auch politisch. Gegen die zunehmende Gentrifizierung seines Viertels, der Münchner Maxvorstadt.
Die Truppen des OVKS-Bündnisses sollen Kasachstan bald wieder verlassen. Andrea Beer.
In 2 Tagen sollen die rund 2000 ausländischen Soldaten schrittweise wieder aus Kasachstan abziehen. Das kündigte der kasachische Präsident Kasym-Schomart Tokajew bei einer Parlamentssitzung in der Hauptstadt Nur-Sultan an. Die Soldaten gehören dem von Russland geführten OVKS-Militärbündnis an. Tokajew hatte sie wegen der Proteste ins Land geholt, unter anderem mit der Begründung, es liege eine terroristische Bedrohung vor. Die Hauptmission der OVKS-Friedenstruppen sei erfolgreich abgeschlossen. Der Abzug werde nicht länger dauern als 10 Tage. Kreml-Sprecher Peskow sagte in Moskau, das liege in der Kompetenz Kasachstans. Russland habe kein Recht, sich einzumischen. Das kasachische Parlament bestätigte auch den 49-jährigen Alihan Smailow als neuen Regierungschef. Er hatte bereits mehrere Regierungsämter inne. Knapp 2 Wochen nach Beginn der Proteste gehen die landesweiten Festnahmen weiter. Nach Angaben des Innenministeriums wurden bisher rund 9.900 Menschen festgenommen. Ihnen wird unter anderem Diebstahl, Rauditum, Plündern oder Mord vorgeworfen. Bis zum 19. Januar gilt noch der landesweite Ausnahmezustand in Kasachstan, der unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre vorschreibt.
Ein medizinisches Team in den USA hat erstmals ein genetisch modifiziertes Schweineherz an einen menschlichen Patienten angeschlossen. Thorsten Teichmann.
David Bennett hatte keine Aussicht auf ein menschliches Spenderherz. Es blieben nur 2 Möglichkeiten. Sterben oder auf den Vorschlag der Mediziner an der Universität von Maryland eingehen. Die Ärzte setzten dem 57-Jährigen ein Schweineherz ein. 3 Tage nach der Operation sprachen die Mediziner jetzt von einem Erfolg, auch wenn es für eine endgültige Bewertung noch zu früh ist. Es ist ein erster Schritt. Wenn der Eingriff so funktioniert, könnte es ein unbegrenztes Angebot an Organen geben für Patienten, die auf eine Transplantation angewiesen sind, sagte Mohammed Muhyiddin, der wissenschaftliche Direktor des Programms, in einer schriftlichen Erklärung der Universität. In den USA warten mehr als 100.000 Menschen auf eine Organspende. Aber noch geht es um jeden Tag. Damit der Körper des Patienten das tierische Organ nach der Transplantation nicht abstößt, hatten die Mediziner das Herz eines Schweines genommen, das genetisch verändert worden war. Bisher wurden Herzklappen von Schweinen schon bei erkrankten Patienten eingesetzt. Auch die Haut von Schweinen hilft bei der Behandlung von Brandopfern vorübergehend. Doch erst durch genetische Veränderung und das Klonen von Zellen sind weitere Operationen möglich. So war es Chirurgen in New York im vergangenen September in einem medizinischen Versuch gelungen, die Niere eines Schweines mit einer verstorbenen Patientin zu verbinden, die nur noch künstlich am Leben erhalten werden konnte. Das Organ funktionierte. Die Familie der Frau hatte dem Versuch vorher zugestimmt. Im Fall von David Bennett und der Universität von Maryland erteilte die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Sondergenehmigung für die Transplantation.
Das Pharmaunternehmen BioNTech hat nach eigenen Angaben ein Frühwarnsystem für Varianten des Coronavirus entwickelt. David Beck.
Es ist nicht das erste Mal, dass künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um Molekülstrukturen zu untersuchen. Die enorme Geschwindigkeit, mit der die KI-Software große Datenmengen abarbeitet, ist aber gerade während der Corona-Pandemie eine große Stärke des Systems. Innerhalb von Stunden oder sogar Minuten, nachdem eine neue Variante sequenziert wurde, soll die KI dem Unternehmen zufolge mit 90%iger Sicherheit einschätzen können, wie hoch das Risiko ist, das von dieser Variante ausgeht. Während seiner Trainingsphase habe das Frühwarnsystem die Gefährlichkeit der Varianten Alpha, Beta, Gamma, Theta, Eta und Omikron korrekt eingeschätzt. Bei Omikron sogar bereits am Tag der Veröffentlichung der Genomsequenz. Das System könnte Wissenschaft, Politik und Gesundheitsbehörden dabei unterstützen, frühzeitig geeignete Maßnahmen gegen neue Corona-Varianten einzuleiten. Etwa zeitgleich meldete das Mainzer Unternehmen, einen speziellen Omikron-Impfstoff ab März bereitstellen zu können.
Die Tageszusammenfassung der Börse hat Viktor Goitka.
An der Börse ist heute eine 180-Grad-Wende angesagt. Die Verlierer von gestern sind die Gewinner von heute. Gestern besonders gebeutelt die sogenannten Corona-Profiteure. Der Kochboxenlieferdienst HelloFresh oder auch der Essenslieferant Delivery Hero. HelloFresh heute aber 1% im Plus und auch Delivery Hero plus knapp 5%. Die Unternehmen hatten den schlechten Tag gestern genutzt, um schnell beruhigende Ankündigungen in den Markt zu schieben. Delivery Hero will bald operativ profitabel werden und HelloFresh will eigene Aktien zurückkaufen, was oft die Kurse etwas treibt. An der Börse also Drehtüreffekt, was die Favoriten angeht. Drehtür heute auch Thema bei der Deutschen Bundesbank, denn die hat einen neuen Chef. Auf den zinspolitisch strengen Jens Weidmann folgt der neue Joachim Nagel. Früher bei der Bundesbank, dann bei der Staatsbank KfW und auch bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, der Zentralbank der Zentralbanken. Beobachter werden mit Argusaugen vor allem verfolgen, ob auch Joachim Nagel eine so straffe Geldpolitik befürwortet wie Jens Weidmann. Also keine Schuldenexzesse dulden und vor allem keine Geldflut. Experten sagen, inhaltlich dürfte Nagel das durchaus liefern, aber im Ton könnte er versöhnlicher auftreten als Weidmann. Das kann ein Nachteil sein, aber wenn es ums Allianzenschmieden geht, auch ein Vorteil. Der europäische Aktienindex Stoxx Europe 600 heute mit einem Plus von 0,9% und der deutsche DAX plus 1,1%. Endstand im Computerhandel 15.942 Punkte.
Mindestens 5 Milliarden US-Dollar. So viel sind laut den Vereinten Nationen in diesem Jahr nötig, um den Menschen in Afghanistan zu helfen. Über die Hälfte der Bevölkerung sind dort laut UN akut von Hunger bedroht, noch viel mehr von Armut. Eindrücke, warum das so ist, hat Silke Dietrich gesammelt.
Hadia war Lehrerin, bevor die Taliban die Macht übernommen haben. Dann hat mein Mann seinen Job verloren, auch meine Tochter und mein Sohn, sagt sie hier. Wir hatten gar kein Geld mehr und nichts mehr zu essen. Also bin ich raus und habe angefangen, Schuhe zu putzen. Es gibt keinen mehr bei uns, der richtig Geld verdient. Viele Tage vergehen, an denen wir kaum noch etwas zu essen haben. Viele Lehrerinnen dürfen nicht mehr arbeiten oder sie verdienen kein Geld mehr mit dem Unterrichten. Rund 70% des Geldes für das Bildungswesen kam vor der Machtübernahme der Taliban aus dem Ausland. Trotzdem hatten auch im letzten Jahr nicht einmal die Hälfte der Mädchen im Land die Grundschule abgeschlossen. Diese Zahl wird in diesem Jahr vermutlich weit sinken. Allerdings ist das eher eine der kleineren Sorgen, die die Menschen im Land umtreibt. Viele Menschen wissen kaum noch, wie sie überleben sollen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Afghanistan, so schätzen die Vereinten Nationen, sei von extremem Hunger bedroht. In den meisten Teilen des Landes ist der Winter eingekehrt. In Bamian, in Zentralafghanistan, ist es bitterkalt. Eisige Winde, wochenlang liegen die Temperaturen unter 0 Grad. Die Winter, sagt Daria, eine Mutter von 5 Kindern, seien immer hart. Aber dieses Jahr sei es besonders schlimm. Mein Mann findet keinen Job, er geht jeden Tag zum Markt. Manchmal kann er Säcke mit Reis oder Mehl ausliefern, damit verdient er umgerechnet rund 48 Afghani am Tag. Aber es gibt viele Tage, an denen er gar kein Geld mit nach Hause bringt. 48 Afghani, das sind derzeit rund 50 Cent. Noch haben sie vor ihrer Hütte einige Säcke mit Kohle liegen, um zu heizen. Das Geld dafür hatten sie sich geliehen, vor dem Winter. Jetzt, sagt Darias Ehemann Said, würde ihnen niemand mehr Geld leihen können. Seitdem die Taliban an der Macht sind, ist wirklich alles anders geworden hier. Die Preise steigen überall, obwohl es überhaupt keine Jobs mehr gibt. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass fast alle Menschen im Land in diesem Jahr noch unter die Armutsgrenze fallen könnten. Von 97% ist die Rede. Vor der Machtübernahme der Taliban sind mehr als 75% des afghanischen Haushaltes aus dem Ausland finanziert worden. Seit Mitte August sind sämtliche Währungsfonds eingefroren worden und viele Länder sind zurückhaltend, Afghanistan zu helfen. Kaum jemand möchte in den Verdacht geraten, das Regime der Taliban zu unterstützen. Bislang hat noch kein Land das neue Islamische Emirat anerkannt. In den sozialen Netzwerken machen immer wieder Videos die Runde. Familien berichten, dass sie aus Not ihre sehr jungen Töchter verkaufen. Diese Tochter habe ich bereits verkaufen müssen, sagt Hamid Abdullah in diesem Video und legt seine Hand auf die Schultern der kleinen Hojran. Sie ist 7 Jahre alt. Hojran nimmt schüchtern den Schal von ihrem Gesicht. Ihre Augen sind randvoll mit Tränen gefüllt. Ich hatte keine andere Wahl, sagt ihr Vater. Meine Frau ist krank, ich brauche Geld für ihre Medizin. Ich kann nicht einmal mehr etwas zu essen kaufen für den Rest der Familie. Ich habe noch eine andere Tochter. Wenn die jemand nehmen würde für rund $300, ich würde sie auch verkaufen. Einfach, weil ich muss.
Wie halten es Politiker und Politikerinnen selbst mit den Corona-Schutzmaßnahmen, die ihre Regierung verhängt? Diese Frage betrifft in Großbritannien zurzeit unter anderem Premierminister Boris Johnson. In der Downing Street gab es Berichten zufolge im Mai 2020 eine Gartenparty, zu einer Zeit, in der im Königreich Menschen dazu aufgefordert waren, maximal eine Person zu treffen. Zu der Gartenparty sollen allerdings deutlich mehr als zwei Menschen geladen worden sein. Und der Premierminister war wohl auch dabei, wie Christine Heuer aus London berichtet.
Nun also doch, Boris Johnson hat ganz offensichtlich selbst an einer Lockdown-Party in Downing Street teilgenommen. Am 20. Mai 2020. Der Büroleiter des Premierministers hatte 100 Gäste dazu eingeladen. In Martin Reynolds' Mail stand: Nach einer unglaublich aufreibenden Zeit dachten wir, es wäre schön, das Beste aus dem herrlichen Wetter zu machen und unter Einhaltung der Abstandsregeln im Garten ein paar Drinks zu nehmen. Der Text endet mit der Aufforderung: Leistet uns ab 6 Uhr Gesellschaft und bringt euren eigenen Alkohol mit. Nicht mal eine Stunde zuvor hatte Oliver Dowden aus Johnsons Kabinett den Briten im Fernsehen eingeschärft, dass sie wegen Corona nur eine Person aus einem anderen Haushalt treffen dürften. Im Freien, mit 2 Metern Abstand.
You can meet one person outside your household in an outdoor public place. Provided that you stay 2 meters apart.
Zu dieser Zeit führte die Polizei Razzien durch, löste verbotene Treffen auf und sorgte dafür, dass Trauernde bei Beerdigungen sich nicht zu nahe kamen. Am Himmel suchten Drohnen Parks und Strände nach Menschen ab, die gegen die strengen Regeln verstießen. Familien durften alte, kranke und selbst sterbende Angehörige nicht besuchen. Augenzeugen haben dem Politikredakteur Robert Paston von ITV jetzt erzählt, was derweil im Garten des Premierministers vor sich ging.
He was at a party. There is no doubt about it. I mean, I have spoken to people who were witnesses.
Er war bei einer Party, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr. Er war da, seine Frau war da, sie trank übrigens Gin.
He was there, his wife was there, she was drinking gin.
Über die Party am 20. Mai war bisher nur gemutmaßt worden. Der Beweis, die Mail von Johnsons Büroleiter, wurde erst gestern Abend durchgestochen. Kurz vorher hatte der Premier Fragen nach seiner Teilnahme noch mit dem Hinweis auf eine interne Untersuchung der Ereignisse abgeschmettert und dabei gelacht.
All that subject for an interview, for an investigation by Sue Gray.
Boris Johnson hat im Partyskandal stets darauf bestanden, dass im Regierungssitz keine Regeln gebrochen wurden. Nun wird aller Voraussicht nach die Polizei ermitteln. Schon jetzt sind die Folgen für Johnson verheerend. Die Opposition spricht ihm jede moralische und politische Autorität ab. Journalisten sprechen von seiner schlimmsten Krise als Premierminister. Und in Umfragen spricht nur noch eine verschwindende Minderheit der Bürger dem Regierungschef ihr Vertrauen aus. Der Meinungsforscher Chris Curtis.
Just 12% of people said they thought he was telling the truth. That's fewer.
Nur 12% denken, dass er die Wahrheit sagt. Das sind weniger als diejenigen, die die Mondlandung für einen Fake halten. Es gibt bei Partygate nicht viel Vertrauen in den Premierminister.
The moon landings were fake. So there isn't very much trust for the Prime Minister when it comes to this issue. Among the British public at the moment.
Downing Street lehnt jeden inhaltlichen Kommentar zur jüngsten Entwicklung ab. Kabinettsmitglieder verweisen wie Johnson auf die laufende interne Untersuchung. Es schicke sich nicht, deren Ergebnissen vorzugreifen.
Die Folgen der Fluten im Sommer beschäftigt auch die Justiz. Heute haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen und Thüringen Büros und Wohnungen durchsucht. Es geht um eine womöglich mangelhaft gesicherte Kiesgrube in Erftstadt. Sabine Büttner mit Einzelheiten.
Die Aufnahmen des riesigen Kraters in Erftstadt-Blessem wurden ein Symbolbild der Flut in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Sommer. Metertief war die Erde weggebrochen, ausgehend von der nahegelegenen Kiesgrube. In die war das Wasser hineingeströmt. Immer mehr Erdreich brach weg bis an den Ortsrand. 8 Häuser dort stürzten ein oder mussten abgerissen werden. Die Staatsanwaltschaft Köln hat nun einen Verdacht. Oberstaatsanwalt Bremer.
Wir haben ja nach den bisherigen Ermittlungen Anhaltspunkte dafür, dass es ein Wasserschutzwall gab, der aber, so der Verdacht, nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprach. Darüber hinaus gab es an der betreffenden Stelle steile Böschungen, die nach unserer Ansicht jedenfalls dort nicht hingehören. sodass es durchaus sein kann, dass diese beiden Aspekte mitursächlich waren für die spätere Unterspülung der Ortschaft.
Seit dem Sommer ermittelt die Behörde. Heute dann durchsuchte die Polizei mehr als 20 Wohn- und Bürogebäude, die meisten in Nordrhein-Westfalen, eines in Thüringen.
Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt 10 Beschuldigte, und zwar den Eigentümer bzw. Verpächter des Grundstücks und darüber hinaus gegen 5 Beschuldigte der Betreibergesellschaft der Kiesgrube sowie gegen 4 Mitarbeiter der Bezirksregierung Arnsberg. Jetzt hat sich ein Anfangsverdacht gegen die Beschuldigten ergeben, wegen des fahrlässigen Herbeiführens einer Überschwemmung durch Unterlassen. Darüber hinaus prüfen wir, ob der Tatbestand der Baugefährdung erfüllt sein könnte, und wir prüfen Verstöße gegen das Bergbaugesetz.
Die Kiesgrube wird von einem Tochterunternehmen des Konzerns RWE Power betrieben. Auch in der Konzernzentrale von RWE in Köln gab es heute eine Durchsuchung. Das Unternehmen erklärte dem WDR auf Anfrage, der Hochwasserschutz der Kiesgrube sei genehmigungskonform und voll funktionstüchtig gewesen. Seit dem Hochwasser ruht der Betrieb. Viele Anwohner in Erftstadt-Blessem fordern, dass die Grube stillgelegt wird und dass die Ermittlungen zeigen, wer die Verantwortung für die Havarie der Kiesgrube nach dem Hochwasser im Sommer trägt.
Er galt als scharfer Kritiker von Rechtspopulisten und Nationalisten, in seiner Heimat Italien als Journalist und Fernsehmoderator und später im Europäischen Parlament als dessen Präsident. Nun ist David Sassoli im Alter von 65 Jahren gestorben. Peter Capern erinnert an ihn.
Il Presidente.
Der zeremonielle Überschuss, der mit dem Amt des Parlamentspräsidenten nun einmal verbunden ist, mochte so gar nicht zu diesem Mann passen. Schmächtig, häufig verlegen lächelnd, eher Typ Gentleman. Katharina Barley, die als Vizepräsidentin mit David Sassoli im Präsidium, aber auch in der Fraktion der Sozialdemokraten zusammengearbeitet hat.
Ein sehr besonderer Mensch, ein sehr humorvoller, sehr offener, sehr verbindender Mensch, der immer, wenn irgendwo Konflikte auftraten, was in so einem Betrieb natürlich oft passiert, sich um eine einvernehmliche Lösung bemüht hat.
Aber David Sassoli konnte auch anders. Mit harter Hand und wenn nötig schneidender Schärfe leitete er zuweilen die Plenarsitzungen. Von Rechtsextremen und Rechtspopulisten ließ er sich nicht auf der Nase herumtanzen. Und der progressive Katholik aus Italien hatte ein festes politisches Koordinatensystem. Er wusste für seine Anliegen zu kämpfen. Jens Geier, Chef der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament.
Er war ein rhetorischer Titan. Wenn der loslegte in der Fraktion, normalerweise reden wir ja im Sitzen in ein Mikro hinein, dann ging der wirklich aus sich raus, dass der praktisch während er sprach dann auch aufstand und es aus dem wirklich herausbrach.
Seine zuweilen überschäumende Rhetorik setzte er für seine Ziele ein, die er mit Nachdruck vertrat. Von der EU-Kommission verlangte er klare Kante im Umgang mit Polen und Ungarn zur Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit. Und genau daran erinnerte heute Mittag Ursula von der Leyen.
He wanted Europe to be more united, closer to its people, more faithful to our values. And that's how I will remember him.
Sassoli habe ein einigeres Europa gewollt, das näher bei den Bürgern ist und fester zu seinen Werten steht. So werde sie ihn erinnern, sagte die EU-Kommissionspräsidentin. Die Mitgliedstaaten kritisierte er häufig, massiv, für deren Versagen in der Migrationspolitik. Ein soziales Europa wollte er und ein weniger starkes Wohlstandsgefälle zwischen dem Norden und dem Süden. Und natürlich setzte er sich für das Parlament im Kompetenzgefüge der EU ein. Das sei schließlich die einzige direkt von den Bürgern gewählte Institution.
Il Parlamento è l'unica istituzione che viene eletta dai cittadini. E in questo momento il punto di partenza è il potere d'iniziativa.
Das Parlament müsse endlich das Initiativrecht erhalten, also das Recht, selbst Gesetze auf den Weg bringen zu können, statt immer nur den Vorschlägen der Kommission folgen zu müssen. Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion.
Wir im Europäischen Parlament verlieren einen Präsidenten, der ein überzeugter Demokrat war, der für diese Institution gekämpft hat.
Sassolis Amtszeit war überschattet von der Corona-Epidemie. Den Parlamentsbetrieb trotz aller Reiserestriktionen und Distanzregeln aufrechtzuerhalten, das war eine gewaltige logistische Herausforderung, die bei Ska Keller, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen, anklingt.
Er war ein
wirklich großer Europäer und hat das Europäische Parlament in sehr schwierigen Zeiten geführt und hier wirklich viel geleistet.
Unter anderem hatte Sassoli die in der Pandemie zeitweise weitgehend verwaisten Parlamentsgebäude in Straßburg und Brüssel für Suppenküchen und Testzentren geöffnet. Sassolis Amtszeit sollte in der kommenden Woche enden. Trotz Absprachen zwischen den Sozialdemokraten und der EVP-Fraktion über einen Wechsel an der Spitze des Parlaments zur Hälfte der Legislaturperiode hatte er einige Monate lang seine Chancen für eine zweite 2,5-jährige Amtszeit sondiert. Im Dezember musste er dann einsehen, dass es keine Mehrheit dafür gab. Beste Chancen, seine Nachfolgerin zu werden, hat die maltesische Christdemokratin Roberta Metsola.
Zum Abschluss der Sendung nun die Presseschau. Redaktion Dietmar Reiche, gelesen von Anja Jatzischan.
Bundeswirtschaftsminister Habeck hat ein sogenanntes Sofortprogramm für den Klimaschutz vorgestellt. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden schreibt: Der Minister ist sich der Größe der Aufgabe bewusst. Wie er sie anpacken will, davon hat er bisher nur eine vage Vorstellung. Seine Ziele sind eher eine Wunschliste. Das Straubinger Tagblatt zeigt Verständnis. Klar, dass in der Kürze der Zeit niemand den großen Wurf erwarten durfte, den es bedarf, um die hoch ehrgeizigen Klimaziele der neuen Dreierkoalition zu erreichen. Er spiegelt vor allem das wider, was unter zeitlichen und politischen Aspekten zu schaffen war. Die Berliner Taz lobt: Das Programm des Vizekanzlers ist die grüne Version einer Ruckrede, nur industriepolitisch unterlegt und ökonomisch wie ökologisch bitter nötig. Es tut gut, von der Regierung endlich mal eine ehrliche Bilanz des deutschen Klimaversagens zu hören, auch wenn es so zutreffend wie einfach ist, der Vorgängerregierung die Schuld zu geben. Die Ludwigsburger Kreiszeitung führt aus: Habecks Vorstöße sind richtig gedacht. Der Ausstieg aus Kohle und Atom bei gleichzeitig stark wachsendem Strombedarf kann nur gelingen, wenn erneuerbare Energiequellen mit vollem Schub ausgebaut werden. Abstandsregeln für Windkraftanlagen gehören dabei auf den Prüfstand. Niemandem darf ein Windrad in den Garten gesetzt werden. Wenn aber jedes Genehmigungsverfahren torpediert wird, gelingt kein großer Wurf bei der Energiewende. Die Berliner Zeitung wird konkreter. Länderchefs, die sich bisher eher als Klimaprojekteverhinderer einen Namen gemacht haben, wie etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, dürften die Ansage durchaus verstanden haben. Sie werden sich nun mit Verordnungen und Gesetzen auseinandersetzen müssen, die ihnen das Verhindern erschweren. Die Neue Osnabrücker Zeitung mahnt rasches Handeln an. Verbale Klimaschutzturbos sind viel zu viele gezündet worden. Es braucht schnelle, zielführende Gesetze, Investitionen und Anreize. Es braucht den Dialog mit dem Land. Und es braucht einen Abbau der turmhohen bürokratischen Hürden, die dem Einzelnen und der ganzen Wirtschaft selbst bei besten Absichten den Klimaschutz noch immer völlig unnötig erschweren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist skeptisch. Sollte sich herausstellen, dass andere Länder schneller und billiger die Ziele erreichen, die Deutschland trotz aller Belastung und trotz allem Aufwand verfehlt, wird es Zeit, über den Sinn dieser Politik nachzudenken. Denn es ist jetzt schon so, dass unsere Nachbarn europäische Klimaziele meistern, ohne ihre Bürger in eine ungewisse Zukunft zu führen.
Das war der Tag für heute. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie eine gute Nacht.